beginne ich wie immer mit Clara.
Christian.
Was bedeutet deiner Meinung nach der Begriff Transformation?
Also positiv gelesen würde ich sagen, das bedeutet, dass wir unser Land, die Wirtschaft, unsere Modelle umbauen, alte Geschäftsmodelle mit neuen, hoffentlich besseren ersetzen.
Ja, und negativ gesehen?
Negativ gesehen heißt das eben auch eine krasse Veränderung. Das bedeutet Arbeitsplatzverlust an der einen Stelle. Dafür entsteht hoffentlich was Neues. Das ist, glaube ich, so der Knackpunkt. Aber allein diese Transformationsphase ist natürlich schwierig, weil man hat ja den alten Arbeitsplatz vielleicht auch gemocht und sich dran gewöhnt und Veränderung ist irgendwie
hoffentlich
auch,
hat man ihn gemocht, ja.
Ja, hoffentlich. Ist ja häufig einfach schmerzhaft.
Genau, ich habe mir das so notiert. Transformation bedeutet mehr oder weniger Wandel. Wir bauen oder Umbau. Wir bauen das Land um. Deutschland. Wir wollen alte Wirtschaft oder klassische Wirtschaft mit einer neuen Wirtschaft ersetzen, mit neuen Geschäftsmodellen. Und dafür brauchen wir Arbeitskräfte. Und die wachsen aber nicht auf Bäumen. Die kann man, wie wir das ja inzwischen auch machen, vor allem in Indien zum Beispiel, im Ausland anwerben. Oder, und das hast du angerissen, eine andere Möglichkeit ist, Unternehmen aus der alten Wirtschaft, die klassischen Industriebetriebe, die müssen, ich sage jetzt einfach mal, leider Menschen entlassen. Und die finden dann aber hoffentlich einen neuen Job in der neuen Wirtschaft, bei neuen Unternehmen. Auf dem Papier eigentlich ganz einfach, finde ich.
Klingt einfach, aber wie gesagt, es ist natürlich immer die Frage, man steht ja erstmal vor einer Existenzangst, wenn man seinen aktuellen Job verliert und nicht direkt was Neues da ist. Und auch eine Umgewöhnung, man richtet sich ja auf einen bestimmten Arbeitsplatz ein, aus bestimmten Gründen, hat das Ganze familiär geregelt und so. Also ich verstehe schon, dass es nicht so einfach ist. Wir haben das jetzt schon mehrfach beobachtet. Auch diejenigen, die unter Tage gearbeitet haben, hatten auch einen gewissen Stolz auf diesen Arbeitsplatz. Das hat man zumindest am Schluss dann ja auch wirklich gespürt. Und dann sagt man nicht mal eben easy, ihr könnt doch jetzt Solarpaneele bauen.
Das wirkt immer wie so eine persönliche Niederlage, ist so meine Wahrnehmung, weil das auch so überhaupt nicht der deutschen Mentalität entspricht. Hier hat man ja ganz häufig immer noch diesen Fall, in dem Betrieb, wo ich meine Ausbildung mache, das ist auch der Betrieb, in dem ich in die Rente gehe. Den Jobwechsel, den macht man höchstens freiwillig, wenn man einen viel besseren Job gefunden hat. Und das sieht man auch in der Berichterstattung, finde ich, bei uns, wenn wir über VW oder andere Unternehmen berichten, die sich ja auch fit machen wollen für die Zukunft. Da wird immer ein großes Scheinwerferlicht gerichtet auf Arbeitsplätze, auf Entlassungen. Da richten natürlich dann auch die Gewerkschaften ein großes Scheinwerferlicht drauf, weil das ist ja auch ihre Aufgabe, für gute Arbeitsplatzbedingungen zu sorgen, aber eben auch Arbeitsplätze zu sichern. Meine These ist inzwischen allerdings wir machen inzwischen 4 Jahre lang diesen Podcast und haben uns ja viel auch mit Umbau und Wirtschaft und grünen Jobs beschäftigt. Ich fürchte, wir richten damit inzwischen mehr Schaden an, als wir verhindern. Wenn dieser Umbau, diese Transformation gelingen soll und wir neue Unternehmen auch, ob das jetzt erneuerbare Energien oder andere Branchen sind, aufbauen wollen, dann müssen wir weniger Kündigungsschutz wagen.
Steile These, aber du bist damit auf CDU und auch auf Kanzlerlinie, denn Friedrich Merz findet auch, es sollte weniger Kündigungsschutz für Gutverdienende geben. Das könnte ausländische Unternehmen locken und Investitionen eben anlocken, Wachstum schaffen und das ist ja die absolute Priorität für diese Regierung. Und am Ende geht es darum, damit auch letztlich mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Generell hat er ja einen Ton, der eben sagt, die Leute müssen einfach mehr und härter arbeiten.
Ja, sein Ton ist manchmal nicht so ganz ideal, finde ich. Aber ich finde die Botschaft eigentlich, bei mir verfängt sie zumindest, Wachstum schafft Arbeitsplätze. Deswegen bin ich da tatsächlich auf CDU-Linie. Und darüber wollen wir heute sprechen mit Tanja Brumbauer. Sie ist Mitgründerin und Partnerin von NELA, das ist das Next Economy Lab. Und in diesem Labor für die kommende, für die zukünftige Wirtschaft, da arbeitet sie zusammen mit Gewerkschaften, mit Unternehmen, mit Kommunen an einer Wirtschaft, die im Kern 2 Dinge erfüllen soll. Alle sollen ein gutes Leben haben, also die Arbeitnehmer, aber auch die Unternehmen und auch die Kommunen. Und diese Wirtschaft, die soll funktionieren innerhalb planetarer Grenzen. Das finde ich auch eine wichtige Botschaft.
Finde ich auch. Klingt nicht ganz nach CDU, aber vielleicht hören wir darüber gleich nochmal.
Klingt auf jeden Fall nicht ganz verkehrt, finde ich. Und deswegen sagen wir jetzt Hallo und herzlich willkommen in unserem Labor, im Klimalabor, Tanja Brumbauer. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns nehmen.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Und bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, wir möchten wirklich gerne hören, was ihr denkt. Schreibt Christian und mir eine E-Mail an klimalabor@ntv.de. Und falls ihr uns unterstützen möchtet, bewertet das Klimalabor sehr gerne bei Apple Podcasts oder Spotify.
Frau Brumbauer. Fangen wir mit einer ganz einfachen Frage ein. Räumen wir dem sicheren Arbeitsplatz in Deutschland eine zu große Bedeutung ein?
Da kann ich ganz klar antworten mit Nein. Also wir hatten ja auch schon vorher so ein paar Gespräche und da kam immer diese Frage so, ist dieses Arbeitsplatzargument ein Totschlagargument? Und da würde ich ganz klar sagen, nein, ist es nicht. Es ist am Ende eine existenzielle Bedrohung für die Menschen, die in den Industrien, die Sie jetzt ja auch schon angesprochen haben, sozusagen in diesem ja sehr schönen Aufriss dieses ganzen Themenfeldes. Am Ende sind das Menschen, die seit Jahren, Jahrzehnten, das wurde ja auch gerade schon angesprochen, dass es einfach sehr viele Menschen gibt, die auch aus Generationen stammen, die eine ganz, ganz andere Berufsbiografie haben. Also ich bin jetzt Mitte 30 und viele Leute Mitte 30 haben wahrscheinlich schon 4-5 Mal den Job gewechselt, 2 Jahre befristete Verträge, mal in dem einen Unternehmen und im anderen Unternehmen. Aber es gibt natürlich insbesondere in diesen Branchen, über die wir da sprechen, also beispielsweise Kohle, Automobil, da ist es nochmal eine ganz andere Identitätsfrage für die Menschen. Also wenn ich 20, 30 Jahre in einem Betrieb oder in der gleichen Branche arbeite, dann fühle ich mich natürlich ganz anders verbunden. Und dann ist diese Angst, weil ich auch überhaupt keine Erfahrung gemacht habe, wie ist das denn, einen neuen Job anzufangen? Wie ist das, einen neuen Job? Wo fange ich überhaupt an? Wo finde ich überhaupt den neuen Job? Ist das natürlich eine viel größere Herausforderung. Und darum, finde ich, müssen wir genau da drauf gucken, wenn wir eine friedliche und eine sozial gerechte Transformation, also diesen Umbau von einer alten zur neuen Wirtschaft bewerkstelligen wollen.
Und würden Sie sagen, gibt es da einen besser oder schlechter? Weil es gibt ja immer das eine Argument, je länger man in einem bestimmten Unternehmen und einer Branche arbeitet, desto besser kennt man sich aus. Das ist unglaublich viel Expertise, das man dann mit der Zeit eben aufbaut. Und umgekehrt hilft es natürlich, ab und zu mal die Perspektive zu wechseln. Viele schwören darauf, regelmäßig den Job zu wechseln, weil sie sagen, man bleibt sonst stehen, man entwickelt sich nicht weiter. Und ich könnte zumindest auch über mich selbst sagen, je länger man in einem bestimmten Umfeld arbeitet, desto größer wird natürlich die Hürde, sich etwas Neues woanders aufzubauen.
Ich denke nicht, dass es ein besser oder schlechter gibt. Also ich denke, es gibt Situationen, in denen das eine ein Vorteil sein kann und es gibt Situationen, in denen das andere ein Vorteil sein kann. Ist natürlich so, wenn wir über Umbruchsprozesse sprechen, also über diese großen Transformationsprozesse von der Wirtschaft, da ist natürlich Flexibilität, weil sie natürlich auch in gewissen Punkten erforderlich ist, ein sehr, sehr großer Vorteil. Ich würde aber auch auf der anderen Seite argumentieren, dass insgesamt eine Gesellschaft, wo wir auch mehr Kontinuität und Stabilität in den Vertragsbeziehungen haben, sozusagen auch der Gesellschaft an sich mehr Stabilität gibt, wenn ich nicht die ganze Zeit damit beschäftigt bin, zu überlegen, wie kann ich mich denn jetzt, welche Fortbildungen muss ich machen, wie kann ich mich aufstellen, damit ich dann auch wieder attraktiv für den nächsten Arbeitgeber bin, weil mir das natürlich auch selbst als Beschäftigte eine Ruhe gibt und auch, also ich auch denke, dass ein sicheres Umfeld nochmal mehr Raum für Innovation bietet. Also wenn ich weiß, ich habe meinen Arbeitsplatz sicher, dann traue ich mich auch mehr und wir wissen alle, dass Kreativität und Vertrauen auch wichtige Grundfaktoren sind, dass ich neue Dinge entwickle, die wir natürlich jetzt auch brauchen, vor allem in dieser Situation aktuell.
Das heißt, wenn wir jetzt über den großen Wandel, der ja überall tatsächlich passiert, ich glaube alle spüren das inzwischen, dass sich was tut in der deutschen Wirtschaft. Über viele Jahre konnte man das vielleicht so ein bisschen wegschieben und noch ein bisschen aufschieben. Aber man hat den Eindruck, dass es doch jetzt an fast allen Stellen angekommen ist.
Also man liest zumindest häufig in den Nachrichten bei uns, dieses Unternehmen entlässt uns so viele Menschen, dieses Unternehmen muss Insolvenz anmelden. Also gerade ist wirklich so eine große Umbruchphase in Deutschland.
Ja, und bisher gab es in Deutschland, Christian hat so ein bisschen erwähnt, wahrscheinlich die Mentalität, dass die Transformation im besten Fall innerhalb eines Unternehmens organisiert wird, also dass eben niemand entlassen werden muss, sondern vielleicht innerhalb des Unternehmens umgeschult werden kann auf neue Aufgaben.
Dass junge Menschen dort nachrücken.
Und dort nachrücken, aber dass eben genau dieser Reibungsverlust nicht da ist, wo sich jeder individuell plötzlich damit beschäftigen muss und eigene Fortbildungen und so ein bisschen fühlt sich das eben chaotisch an und es ist auch schwierig für eine individuelle Person da Orientierung zu finden. Wie würden Sie sagen, was passiert da gerade im Moment mit der deutschen Wirtschaft und was wäre der Idealfall, um eine solche Transformation, wie Sie gesagt haben, friedlich und sicher und sozial gerecht zu gestalten?
Was gerade passiert ist, eben, wie Sie auch schon angesprochen haben, dass wir gerade sehr viele Industrien haben, die vor großen Herausforderungen stehen. Das hat natürlich jetzt nicht nur mit einem Umbau zur Klimaneutralität zu tun. Es gibt noch irgendwie zahlreiche andere Faktoren, auch außenpolitisch, die Rolle von China, steigende Energiepreise. Also da will ich jetzt gar nicht tiefer reingehen. Ist auch nicht mein Spezialgebiet. Aber sozusagen, wir haben eine komplexe Situation gerade und natürlich so ein Ziel, dass man jetzt dazu noch die Wirtschaft klimaneutral umbauen will, macht das natürlich noch mal schwieriger und komplexer. Und es gibt ja sehr viele Studien, die sich damit beschäftigt haben, was passiert denn jetzt am Ende? Also haben wir dann am Ende, wenn wir die sozusagen dann bei Wirtschaft B angekommen sind, haben wir dann am Ende jetzt mehr Arbeitsplätze oder weniger Arbeitsplätze? Und da sind die Studienlagen, das sind natürlich immer Prognosen, das ist immer schwierig, wenn es in die Zukunft geht, die sind da nicht eindeutig. Also es gibt Studien, die sagen, okay, am Ende haben wir mehr. Es gibt Studien, die sagen, am Ende haben wir weniger. Gehen wir mal von positiven Szenarien aus. Ich bin ja schon grundsätzlich auch Optimistin, dass wir mindestens genauso viele Arbeitsplätze danach haben wie davor. Dann haben wir natürlich, das ist erstmal gut sozusagen, wenn man davon ausgeht, aber dann haben wir natürlich immer noch das Problem, dass die Arbeitsplätze, die entstehen, jetzt nicht unbedingt an dem Ort sind, wo die Arbeitsplätze wegfallen. Also wenn der Kollege Hans bei VW arbeitet, vielleicht kurz vor Rente ist, hat noch ein paar Jährchen, fünf, sechs Jahre, sagen wir mal, bis zur Rente, dann hilft es ihm natürlich jetzt herzlich wenig, wenn in 10 Jahren später irgendwo ein Arbeitsplatz entsteht, sozusagen, den er dann nicht mehr, bei der ist für den ihn selber einfach nicht mehr relevant.
Ist das dann also aber vielleicht einfach die Zukunft, an die man sich gewöhnen muss?
Also wir müssen halt gucken, wie wir die Beschäftigten, die wir jetzt gerade in diesen Industrien und diesen Branchen haben, also und da gibt es natürlich jetzt auch die Lösung für die Beschäftigten, weil natürlich jetzt mit jemandem, der am Ende kurz vor Ruhestand ist, müssen wir natürlich anders umgehen als jemand, der 35 ist und vielleicht gerade noch so eine Ausbildung sozusagen in dieser Branche gemacht hat. Und da, wir sprechen ja bestimmt auch später nochmal über die Rolle der Gewerkschaften, sind Gewerkschaften aus meiner Sicht ein sehr wichtiger und zentraler Akteur, weil sie die Transformation da begleiten und insbesondere da die Stimme für die Beschäftigten sind, die gerade, aber natürlich auch in Zukunft. Also ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, dass man immer mitdenkt, dass natürlich auch Gewerkschaften, die denken ja jetzt nicht nur über die nächsten 20, 30 Jahre nach und über die Beschäftigten, die sie gerade vertreten. Es gibt ja auch Arbeitnehmer in der Zukunft und so dieser Spruch, there are no jobs on a dead planet. Also wir haben so, wenn wir den Planeten zerstreut haben, dann können wir uns, dann haben wir auch keine Arbeitsplätze mehr. Das denken natürlich auch Gewerkschaften mit.
Genau, jetzt sagt aber unsere Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche, das heutige Kündigungsrecht hemmt Veränderungsprozesse. Länder mit häufigen Arbeitsplatzwechseln sind wachstumsoffen. Und ich glaube, so ähnlich hat es auch Friedrich Merz formuliert, dass eben wirklich durch diesen Fokus auf den einen Arbeitsplatz, dass wir uns die Veränderung damit und das Modernisieren des Landes viel schwerer machen, als es sein müsste.
Also zum Thema Kündigungsschutz, es geht ja nicht darum, dass kein Leuten gekündigt werden darf, zu keinem Zeitpunkt. Und das würde ich auch auf jeden Fall sagen, dass in diesen Transformationsprozessen werden gewisse Arbeitsplätze wegfallen, Punkt. Das ist nicht nachhaltig so in der Art und Weise, wie wir wirtschaften. Das heißt, an gewissen Stellen müssen auch Leute gekündigt werden. Die Frage ist aber so ein bisschen, wie früh kann ich das antizipieren? Also kann ich sozusagen schon, das wird ganz viel in sogenannten Zukunftstarifverträgen gemacht, vielleicht schon, also wenn es dem Unternehmen noch gut geht und aber absehbar ist, das ist jetzt auch nicht so alles so total überraschende Prozesse. Gut, wenn natürlich so Krisen wie Corona, das ist irgendwie eine andere Situation, aber wenn wir über einen klimaneutralen Umbau sprechen, dann ist ja auch relativ klar, welche Branchen das betrifft und welche Unternehmen das betrifft. Und es geht um diese Antizipation und dann um eine soziale Absicherung, dann Sozialpläne zu erarbeiten, gemeinsam mit den Beschäftigten.
Also das Beispiel, das ich immer höre, ist zum Beispiel, wenn ein Unternehmen wie VW, nenne ich jetzt mal, etwas Neues ausprobieren möchte und weiß, dafür muss ich 100, vielleicht 200 Menschen einstellen, was ja gut ist. Das betrifft jetzt nicht VW, das war jetzt einfach nur ein Beispiel, aber das Unternehmen dann sagen, nee, das mache ich lieber nicht, weil diese 100 oder 200 Mitarbeiter werde ich nicht mehr, also jetzt sinngemäß werde ich nicht mehr los danach, falls das nicht funktioniert. Also da wird so ein bisschen so die Experimentierfreude, was Neues zu wagen, gehemmt, weil man schon weiß, wenn ich die Leute einmal habe, dann kleben sie mir mehr oder weniger, und das ist jetzt wirklich ganz spöttisch von mir, dann kleben sie mir an der Backe.
Ja, da gibt's natürlich Arbeitszeitinstrumente, wie beispielsweise einfach befristete Verträge ausstellen oder Zeitarbeit. Das machen Unternehmen ja auch ständig. Es gibt ja auch immer sozusagen höhere Kapazitäten oder niedrigere Produktionskapazitäten, und da gibt's ja auch eine Flexibilität. Also das ist für mich sozusagen jetzt, also ich glaube, da wird mir das entgegenabwürdigend nicht ersichtlich, weil dann würde ich einfach sagen, da gibt es Instrumente für, Punkt. Und die werden auch genutzt.
Und trotzdem ist ja in anderen Ländern das Arbeitsrecht deutlich liberaler und die sagen auch, dass das für sie ein wichtiger Standortfaktor ist. Zum Beispiel die Schweiz, die eines der liberalsten Arbeitsrechte weltweit hat und das liberalste in Europa. Und die eben sagen, das ist für uns total relevant, um zum Beispiel auch Nachteile wie die hohen Lohnkosten auszugleichen oder abzufedern. Auch in Deutschland haben wir ja hohe Lohnkosten, starre Regeln. Also wäre das nicht tatsächlich einer der Wege, um eine solche Transformation einfacher zu gestalten?
Und nur um als Beispiel einmal zu zeigen, wie liberal das Kündigungs- oder das Arbeitsrecht in der Schweiz ist. Dort kann Personal unkompliziert auch wegen schlechten Benehmens einfach entlassen werden, ohne großen Aufwand.
Und ist schlechtes Benehmen definiert?
Nicht definiert, aber...
Ja gut, das entscheiden dann wahrscheinlich im Einzelfall auch immer mal wieder Gerichte, aber das macht es natürlich deutlich leichter, ja.
Ja, die Schweiz ist natürlich ein spannendes Beispiel, wo es auf jeden Fall sich lohnt, mal hinzugucken. Und die hat natürlich ein deutlich flexibles Arbeitsrecht im Vergleich zu den meisten europäischen Staaten. Das ist gar keine Frage. Ich glaube, die Frage ist immer so ein bisschen, man guckt sie natürlich als ein Element an. Also ich glaube, man kann jetzt nicht diese Schlussfolgerung ziehen. Die Schweiz hat ein flexibles Arbeitsrecht und darum floriert die Wirtschaft. Also es ist ein Faktor, ein Standortfaktor, das hatten Sie jetzt ja auch gerade genannt. Aber es gibt natürlich viele weitere Faktoren und das Gesamtpaket macht dann natürlich aus, wie geht's der Wirtschaft. Genauso, Sie hatten jetzt auch nochmal diese höheren Lohnkosten angesprochen. Es ist natürlich auch zum Beispiel sehr spannend, wir haben in vielen Bereichen, die wir für die Transformation brauchen, also zum Beispiel den ÖPNV, haben wir sehr schlechte Arbeitsbedingungen und eher Lohnhöhen im niedrigeren Bereich. Und da müssen wir aus meiner Sicht genau gegensteuern und nicht sagen, wir müssen jetzt Lohnkosten sparen, sondern die Löhne müssen hoch aus meiner Sicht und die Arbeitsbedingungen müssen besser werden, damit wir, dass dieser Arbeitsfeld einfach attraktiv wird. Also ich kann mich noch sehr gut erinnern an, ich war mal auf einer Podiumsdiskussion, da saß ich mit einem Kollegen, der bei VW schon 20 Jahre als Elektriker gearbeitet hat und der meinte so, gar kein Problem, ich fahre auch Bus, aber dann will ich nicht ein Drittel Lohneinbußen hinnehmen und Schichtarbeit, also gut, Schichtarbeit hat er jetzt selber, aber sozusagen keine unbezahlten Pausen. Und das ist für mich die Frage, das wie können wir die Situation in denen Bereiche verbessern, die wir brauchen für die Transformation der Wirtschaft.
Das ist ja auch ein Problem, von dem ich mehrfach gehört habe, dass es Deutschland gerade auf die Füße fällt, dass gerade die Autobauer oder auch so Industriebetriebe wie Siemens oder Bosch so gute Gehälter, also exorbitant gute Gehälter gezahlt werden, dass die Menschen dann tatsächlich sagen, naja, okay, alles, also ich würde gerne den Job wechseln, auch weil mich mein Beruf vielleicht nicht mehr erfüllt, privat, beruflich, weiß ich nicht warum. Aber ja, man muss halt Gehaltseinbußen von 30-40% nehmen, aber egal, wohin man wechselt.
Ja, ich weiß, genau, das ist auf jeden Fall so. Es ist natürlich jetzt die Frage, also ich meine, die Frage ist ja, die man stellen muss. Ich glaube, es geht jetzt, also für mich persönlich geht es jetzt nicht darum, Gehälter unendlich ins Maximale zu steigern, sondern die Frage ist, was ist das Preisniveau und was brauchen Menschen, um vernünftig leben zu können? Und da müssen wir irgendwie gucken, dass die Gehälter gut verteilt sind, also dass jetzt nicht die eine Person, und da haben wir auf jeden Fall ja auch in den letzten Jahren sozusagen einfach eine verschärfende Ungleichheit in der Gesellschaft, 5-mal im Jahr auf die Malediven fährt und sich den 3.000-Euro-Shampoos gönnen kann, ja, einfach durch diese Einkünfte oder auch Vermögenseinkünfte und eine andere Person jedes Monat irgendwie gucken muss, dass man noch den Monatseinkauf machen muss.
Ich finde, das klingt jetzt alles nach einer ganz tollen Welt, in der man mehr verdient, wenn man für den ÖPNV arbeitet und für Dinge, die vielleicht zusätzlichen gesellschaftlichen Wert schaffen. Aber wir wissen ja alle, dass einfach das System, unser wirtschaftliches System so nicht ist und dass es auch nicht in absehbarer Zeit so sein wird, dass dort dann eben auch die entsprechenden Profite erwirtschaftet werden, wie man das in der Automobilindustrie eben hat, die das ja ermöglicht haben.
Der erwirtschaftet ja gar keine Profite, glaube ich.
Richtig.
Ne?
So. Und das ist auch irgendwo okay so, weil sonst müsste man die Ticketpreise so hochsetzen, dass das auch wieder nicht im Sinne des Erfinders wäre. Und in der Automobilindustrie wurde einfach sehr, sehr viel Geld verdient und das wurde weitergegeben an die Mitarbeitenden. Das ist ja auch ein Verdienst der Gewerkschaften. Das ist ja eigentlich eine gute Sache, dass dort so gute Gehälter gezahlt werden konnten über einen so langen Zeitraum. Und ich kann schon verstehen, dass die Leute jetzt sagen, ich habe keinen Bock auf Klimatransformation, wenn das heißt, ich stehe am Ende schlechter da. Und das ist ja das, was unterm Strich, wenn man jetzt so zuhört, eigentlich da steht, oder?
Dass die Leute schlechter da, also ich glaube, das ist die Aufgabe von uns, dass wir den Leuten zeigen, Und dass das nicht bedeutet, wenn ich einen neuen Job habe und vielleicht auch an manchen Stellen Gehaltseinbußen hinnehmen muss, dass das bedeutet, dass ich schlechter dastehe.
Wer genau ist uns?
Naja, also sozusagen, wenn, also uns, spreche ich jetzt aus einer Person, die vielleicht so einen Wechsel machen muss. Mhm. Und die Frage ist natürlich, wie viel Gehaltseinbußen kann ich überhaupt hinnehmen, damit ich trotzdem noch genauso gut weiterleben kann? Und dann ist aber auch die Frage, welche Infrastrukturen kann Staat bereitstellen, damit, also sozusagen, wir sprechen ja nicht nur über Geld, sozusagen. Ich kenne sehr viele Leute, die haben 2 Kinder, die haben genügend Geld, aber wenn ich keine vernünftige Betreuungssituation in den Kitas habe, was ja auch über staatliche Leistungen reinkommen, dann habe ich auf einer anderen Stelle das Problem. Und ich glaube, wir müssen uns als Gesellschaft, und vielleicht ist das auch das Uns, von dem ich gerade spreche, fragen, was sind denn die Grundbedürfnisse, die wir alle haben? Da gehören natürlich Dinge dazu, wie Mobilität, Wohnen, Ernährung. Und wie können wir die schultern? Also wie können wir davon individuell, aber auch als Gesellschaft bezahlen? Und da sprechen wir, und da bin ich natürlich jetzt auch wieder nicht bei einer CDU-Position, auch von Umverteilungsfragen, weil das Geld ist ja da in der Gesellschaft.
Das würde ich nur in Teilen so dem zustimmen, denn wir haben ja tatsächlich den Zustand, dass der Wohlstand im Moment nicht so wächst, wie wir es bräuchten, um allen etwas mehr geben zu können. Ich verstehe schon total den Punkt, dass er schlechter verteilt wird und dass die Ungleichheit zunimmt. Das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite muss man ja einfach zugeben, dass Friedrich Merz da schlicht einen Punkt hat, wenn er sagt, wir brauchen mehr Wohlstand, um eben mehr Wohlstand für alle schaffen zu können. Also wir müssen erstmal mehr Wachstum hinbekommen. Und das bedeutet eben in unserem System, in unserer Welt, dass Profite erwirtschaftet werden müssen irgendwo, damit die dann überhaupt wieder verteilt werden können. Also es ist ja so ein bisschen diese Grundfrage, wo dann eben die Union sagt, ein Wohlstand muss erstmal erschaffen werden, um dann verteilt werden zu können. Und diesen Punkt, den verstehe ich, dafür ist noch nicht so richtig die Vision geschaffen, wie das funktionieren soll innerhalb dieser Transformation.
Wir haben natürlich, also das will ich auch überhaupt nicht verneinen, wir haben natürlich eine sehr große Abhängigkeit gerade von diesem Wohlstand, den Sie jetzt gerade nennen, den misst man ja auf der ganzen Welt mittlerweile mit dem Bruttoinlandsprodukt, also sozusagen die Frage, wie schnell wächst dieses Bruttoinlandsprodukt, die Summe aller Güter und Dienstleistungen, ganz kurz. Und da gibt es natürlich eine Abhängigkeit zum Beispiel zum Sozialsystem, zum den Ausbau vom ÖPNV, weil das Geld muss irgendwo herkommen. Wir haben aber auf der gleichen, auf der anderen Seite auch die Situation, dass wir zwar das BIP nicht mehr wächst, also der Wohlstand, und ich würde tatsächlich Wohlstand und BIP nicht gleichsetzen, weil für mich Wohlstand sozusagen noch ein bisschen mehrdimensionaler ist, aber zumindest wenn man auf das Einkommen guckt. Aber wir haben auf der anderen Seite natürlich auch die Situation, dass, also ich weiß nicht, ob Sie die NGO Oxfam kennen, eine britische NGO, die jedes Jahr einen Bericht rausgibt, die Anzahl an Milliardären steigt, die Anzahl an Privatjets steigt. Das heißt, das Geld ist ja da und wir müssen da gucken, aus meiner Sicht, wie müssen wir das Geld anders umverteilen, damit wir diese ganzen Herausforderungen, die Sie jetzt ja auch alle genannt haben und die den Hörern und Hörerinnen wahrscheinlich auch allen klar sind, wie, dass wir diese bewerkstelligen und dass wir da Geld reinpumpen, um einen vernünftigen ÖPNV zu haben, um ein funktionierendes Gesundheitssystem zu haben.
Jetzt habe ich eben, glaube ich, für so ein bisschen Verwirrung gesorgt, weil ich nochmal nach einer Studie geschaut hatte, die mir ein Kollege geschickt hat, wo es zum ersten Mal eine Umfrage gibt, wo zum ersten Mal die Gegner der Klimatransformation mehr sind als diejenigen, die dem zustimmen. Dann, wie das manchmal so ist, wenn man sowas aus Social Media nochmal nachschaut, ging hier direkt ein Ton los, also ich entschuldige mich dafür, etwas später nachträglich. Aber das ist natürlich eine Entwicklung, die einem Sorgen machen muss und die höchstwahrscheinlich damit zusammenhängt, dass eben nicht klar geworden ist, obwohl wir ja schon wirklich jetzt lange darüber sprechen und immer wieder dieses Versprechen da gemacht wurde, dass diese grüne Transformation am Ende für alle besser ist. Und ich persönlich kann natürlich auch immer sagen, am Ende, wenn ich keine saubere Luft und kein sauberes Wasser habe und von einer Wetterkatastrophe in die nächste stolpere, natürlich ist das nicht mehr Wohlstand und keine bessere Welt. Aber unmittelbar habe ich einfach weniger Geld auf dem Konto und das macht mir dann schon auch große Sorgen.
Ja, total. Also würde ich voll zustimmen, dass das sozusagen, also es reicht jetzt nicht, will jetzt nicht, dass der Eindruck entstanden ist, man muss ja darüber über die bessere Welt reden und dann sozusagen ist das Problem vergessen. Das ist ja überhaupt nicht der Punkt. Ich glaube, wir müssen genau auf diesen Übergang gucken, also von heute auf in die Zukunft. Und wir hatten ja diese ganze Arbeitsplatzfrage sozusagen von Mobilität von Menschen aus verschiedenen bestimmten Branchen. Man hat aber natürlich auch einfach diese Frage, kann ich mir mein Leben noch leisten? Also sind die Preise mittlerweile so hoch, weil sozusagen ja das CO2 mit eingepreist ist, dass ich mir das wieder nicht mehr leisten kann. Und dann haben wir aus meiner Sicht auch gerade einfach eine sehr starke kulturelle Komponente. Also ja, es bedeutet einen Verlust und ich muss sozusagen mich selber in Frage stellen, wenn ich gerne zweimal im Jahr in den Urlaub fliege. So, das ist ja so, Menschen gewöhnen sich ja auch an Dinge. Und dann kommt jetzt irgendjemand um die Ecke und sagt, ja, das kannst du jetzt aber nicht mehr machen, weil das ist nicht klimaneutral. Und das fühlt sich kacke an. Also ich glaube, da würde ich auch nicht sagen. Und ich glaube, da müssen wir halt irgendwie gucken. Ich glaube, es ist auch eine Wertschätzungsfrage. Also was ich ganz viel mit, ich hatte jetzt immer wieder mal Kontakt mit Menschen, die in der Kohle gearbeitet haben. Und die sagen, ja, ich verstehe, dass wir eine Klimakrise haben. Ich verstehe auch, dass wir was machen müssen. Aber ich will mir jetzt nicht immer anhören müssen, dass alles, was ich die letzten 20, 25 Jahre in meinem Beruf gemacht habe, scheiße war. Also ich will auch ein bisschen anerkennen, dass was ich gemacht habe vorher, dass es auch einen Wohlstand generierenden Faktor hat. Und ich glaube, da sind wir aus meiner Sicht gerade auch in der öffentlichen Debatte nicht gut da drin. Sondern wir sagen dann, okay, wir steigen aus der Kohle raus, ist eine Technologie aus dem letzten Jahrhundert, brauchen wir nicht mehr, wir machen jetzt was Neues. Und da müssen wir einen anderen gesellschaftlichen Diskurs hinbekommen.
Ich glaube auch nicht, dass, also zumindest bei Clara und mir bin ich mir zu 100% sicher, dass das nicht unsere Aussage oder unser Argument ist. Kann man natürlich alles immer besser machen, sondern also großen Respekt vor allen Menschen, die, ob es Kohleindustrie oder Autobauer sind oder so, jahrzehntelang gearbeitet haben. Ich wünsche auch niemanden, dass er oder sie ihren Arbeitsplatz verlieren, aber man kann ja auch nicht, also das ist immer das Beispiel, das dann genannt wird, das ist auch mal so plakativ. Man hat ja auch aus gutem Grund nicht an der Pferdekutsche festgehalten, sondern man hat sich irgendwann modernisiert und Fortschritt gewagt. Und ich habe nochmal, also weil wir vorhin über die Schweiz schon gesprochen haben, ich hatte nochmal ein Zitat rausgesucht von der Mann heißt Michael Siegenthaler, der ist Leiter der Arbeitsmarktforschung am Konjunkturforschungsinstitut in Zürich. Und der sagt sehr eindeutig, dass seine Forschung zumindest zeigt, der flexible Arbeitsmarkt erleichtert die Bewältigung von Krisen besser, ermöglicht einen leichteren Strukturwandel. Und die Länder, in denen es nicht so einfach ist, Menschen von einem Job in den nächsten zu helfen, dort bleiben Arbeitnehmer länger in Jobs tätig, die unproduktiv sind. Und irgendwie, also wir haben ja am Anfang erzählt, Sie arbeiten ja auch mit Kommunen und Unternehmen zusammen. Wie bewältigen wir denn diesen Wandel? Weil also auch die Leute, die in der Kohleindustrie arbeiten, die können ja was. Ne? Und ich bilde mir ein, also wir hören immer wieder, dass es einen Boom an grünen Jobs in Deutschland gibt. Wie kriegen wir denn die Menschen von einem Job in den nächsten? Möglichst reibungslos, ohne Missgabel.
Da bringe ich wieder die Gewerkschaften in die Arena. Also Gewerkschaften sind aus meiner Sicht genau die Begleiter dieser Transformation. Die sind eine Organisation, die gemeinsam die beschäftigten Interessen repräsentiert und sozusagen immer wieder das auch reinbringt. Es gibt hier Menschen und mit denen muss irgendwas passieren in dieser Transformation, weil einfach so zu bleiben, da bin ich auch voll bei Ihnen und Ihrer Meinung, wir können jetzt nicht weiterhin Pferdekutschen bauen. So ist genau. Und da gibt es natürlich verschiedene Instrumente. Also ich meine, Gewerkschaften sind natürlich auf einmal auf einer politischen Ebene, sprechen die dann vielleicht mit Kanzler Merz und sagen so, wir müssen bei unseren aktuellen Politiken auch so ein bisschen Beschäftigteninteressen mit beachten und treten dafür ein. Und dann hat man aber natürlich auch auf einer ganz konkreten betrieblichen Ebene arbeiten Gewerkschaftssekretäre und Sekretärinnen. Das sind Hauptamtliche, die den Betrieben zugeordnet sind und gemeinsam mit den Gewerkschaftsmitgliedern in dem Betrieb und dem Betriebsrat gucken, wo steht denn unser Unternehmen? Wo steht unsere Branche? Wie sind die Prognosen? Was können wir? Was können wir vielleicht mit diesen Fähigkeiten noch was anderes bauen? Was fällt aber auch weg? Und müssen wir sozusagen bei den Fähigkeiten, wo wir jetzt schon wissen, das wird nicht mehr gebraucht werden, wie können wir da gucken, dass die Leute andere Qualifikationen erlernen, um in andere Bereiche zu wechseln? Das sind Prozesse, die Gewerkschaften begleiten und da sehe ich sie als einfach zentrale Akteur für.
Machen die Gewerkschaften Ihrer Meinung nach einen guten Job in der Hinsicht?
Ja. Also ich glaube immer im Rahmen der Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Wir haben natürlich Gewerkschaften haben die Herausforderung, dass der Organisierungsgrad zumindest in vielen Branchen abnimmt. Es ist natürlich immer eine Frage, je mehr Mitglieder desto mehr Macht habe ich und natürlich auch desto mehr Ressourcen habe ich zur Verfügung, um dieser konkreten Arbeit nachgehen zu können.
Wenn die Gewerkschaften aus ihrer Sicht einen guten Job machen, wo hakt es denn im Moment am meisten? Weil ich glaube, wir sind uns zumindest in dem Befund einig, oder widersprechen Sie mir gerne, dass es mit der Transformation gerade ziemlich rumpelt.
Ja, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also die Gewerkschaften machen einen guten Job, aber es ist natürlich nicht ihr alleiniger Job, diese Transformation zu bewältigen. Ne? Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr komplexes Problem. Ich habe jetzt schon so ein paar Punkte angesprochen. Aus meiner Sicht brauchen wir, also sozusagen eines der Probleme, also nochmal von der Problemanalyse, die wir haben, ist, dass wir heute auch gerade keine Verlässlichkeit haben. Also aus von einer politischen Ebene wird einmal die Ansage gemacht, wir steigen aus dem Verbrenner aus. Dann gibt es Vorreiterunternehmen, die investieren, sagen, wir gehen da rein. Dann ist ein paar Jahre später, Verbrenner aus ist vielleicht auch nicht so blöd, wir bleiben jetzt lieber technologieoffen, bauen weiter Verbrenner. Dann sind natürlich erstmal die diese erste Investition getätigt haben, haben natürlich einen Nachteil. Und aus meiner Sicht brauchen wir politische Stabilität und einen ganz, ganz klaren Kurs auf eine sozial gerechte und eine klimaneutrale Wirtschaft und dementsprechend auch ein Lockermachen der entsprechenden Gelder.
Das heißt, steht sich die Demokratie da ein bisschen im Weg? So klingt das für mich auf den ersten Blick, weil da gehört es ja dazu, dass man versucht, etwas zu korrigieren, dass man Entscheidungen immer wieder neu diskutiert, neu überdenkt. Das ist ja ein Teil davon. Und das ist auch das, was wir gerade sehen. Man sieht vielleicht andere Nationen, also China ist wahrscheinlich das platteste Beispiel, aber wo das Gefühl entsteht von außen, ehrlicherweise so richtig wissen wir ja nicht, wie es drinnen aussieht, aber dass die das schneller und besser hinkriegen mit der Transformation.
Ja, also dass Demokratie insgesamt ein komplexes System ist mit vielen Herausforderungen, das will ich auf jeden Fall nicht verneinen. Ich würde aber jetzt nicht den Umkehrschluss ziehen, wir brauchen jetzt keine Demokratie mehr, und wir brauchen jetzt einfach einen autoritären Diktator, der es einfach entscheidet und der macht das halt sozial gerecht und klimaneutral, weil ich denke, wir brauchen einfach die Menschen, also Beschäftigte, aber natürlich auch der Rest der Bevölkerung, müssen das Gefühl haben, sie sind Teil der Transformation. Und wenn natürlich jetzt irgendjemand dasteht und sagt, ja, okay, wir machen jetzt, ab jetzt darf niemand mehr Fleisch essen oder wir fliegen nicht mehr in den Urlaub, dann denke ich nicht, dass wir danach eine stabilere und friedlichere Gesellschaft haben davor. Also das ist an vielen Punkten vielleicht auch nicht einfach macht. Das ist für mich unbestritten, aber für mich gibt es keine Alternative dazu.
Dann ist das Kind aber jetzt inzwischen in den Brunnen gefallen, wenn ich der Studie Glauben schenke, die Clara erwähnt hat, dass die Mehrheit der Menschen oder erstmals eine Mehrheit der Menschen gegen Transformation, Klimaschutz etc. ist.
Ja, ich glaube, das ist immer so ein bisschen die Frage, wie man das sieht. Es gibt aus meiner Sicht immer wieder Momente in der Geschichte, wo niemand dachte, dass das jetzt mal passieren wird und dann passieren Sachen. Also ich habe da auf jeden Fall nicht die Hoffnung aufgegeben. Das ist eine besorgniserregende Entwicklung. Also das will ich nicht verneinen, dass wir jetzt eine Mehrheit haben, die, oder sozusagen jetzt laut dieser Studie, ich kenne ihn nicht, dass diese Mehrheiten, die gegen Klimaschutz sind, dass die steigt. Aber wir müssen natürlich auch mal ein bisschen genau hingucken. Also es gibt ja auch sehr viele Studien, die zeigen, dass immer noch ein großer Teil der Menschen nicht Klimawandelleugner sind mittlerweile, sondern vielleicht auch ein bisschen resigniert davon, was wir denn bisher geschafft haben und wie wir dann noch irgendwie hinkommen sollen. Also ich glaube, da ist das Element Hoffnung und nicht nur Hoffnung. Wir müssen auch auf die Probleme gucken, aber es ist aus meiner Sicht trotzdem sehr relevantes. Weil wenn ich nicht mehr glaube, dass ich da irgendwo hinkomme, warum soll ich denn irgendwas dafür tun?
Würden Sie dort auch Unternehmen aus neuen Branchen empfehlen? Und damit meine ich jetzt speziell erneuerbare Energien, dass die vielleicht ein bisschen lauter für sich selbst werben, dass die ein bisschen deutlicher in die Öffentlichkeit gehen und sagen, hallo Leute, hier sind doch ganz viele tolle Jobs. Also die haben ja auch Probleme, Fachkräfte zu finden, heute schon.
Auf jeden Fall. Also wir brauchen natürlich für diesen Shift, kann man nicht immer nur über die alten Unternehmen, über die alten Branchen sprechen. Wir brauchen andere Branchen, die erstmal noch am Stehen sind. Und da müssen natürlich auch die Arbeitsbedingungen entsprechend gut sein, dass es attraktiv wird, für die Leute da zu arbeiten. Also wir haben jetzt, wenn man jetzt beispielsweise ins Handwerk guckt, hat man halt einfach nicht genügend Leute, die, also auch wenn wir so viel Geld reinstecken würden in die Solarpaneele, dass wir die Energiewende so schnell hinbekommen, dann brauchen wir immer noch die Leute, die da aufs Dach klettern und die Solarpaneele installieren. Und da müssen wir gucken auf allen Ebenen. Ne? Und dann gibt es natürlich Produktionsunternehmen, die Solarpaneele produzieren. Da müssen wir überall hingucken, was es da braucht. Und die brauchen natürlich auch eine starke Stimme.
Ich glaube, uns ist klar geworden, einfach wie schwierig das ist. Und wahrscheinlich müssen wir als Gesellschaft diesen Moment anerkennen. Das, was Christian gesagt hat, wir müssen anerkennen, dass jetzt einfach was passiert und wir mit dieser Veränderung irgendwie umgehen müssen. Ich habe da noch so ein bisschen Zweifel, wie gut wir das hinbekommen, ohne dass eben allzu viel unter die Räder gerät. Aber umso schöner von Ihnen heute ein paar optimistische Ideen in diese Richtung bekommen zu haben. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank für das Gespräch.
Und ich habe noch einen kleinen Nachtrag, weil ich das wollte ich eigentlich erwähnen, aber hätte ich fast vergessen. Nicht, dass man das falsch versteht, glaube ich, beim Schweizer Modell mit dem liberalen Kündigungsschutz. Betroffene, wenn man betroffen ist, ich weiß nicht, ob das dann auch gilt, wenn man wegen schlechten Benehmens entlassen wurde, erhalten für bis zu 2 Jahre bis zu 80% des letzten Gehalts. Der Deckel liegt bei umgerechnet 8.500 Euro pro Monat. Also das ist ein gleichzeitig sehr großzügiger Sozialstaat, den man sich dort leistet, mit der Begründung, man schützt nicht die Stellen, sondern man schützt die Person. Fand ich auch ein schönes Argument.
Von dem Geld kann man, glaube ich, auch in der Schweiz leben. Also es
klingt, noch Schokolade
klingt ganz gut, genau. Vielen lieben Dank.
Vielen Dank.
Dankeschön.